Willkommen bei Hieb und Stichfest, deinem Podcast für die blutige und bisweilen bizarre Reise durchs Mittelalter. Ob finstere Schlachten, fragwürdige Hygiene oder haarsträubende Herrscher, hier bekommst du Geschichte, wie sie wirklich war. Ungeschönt und ungehobelt. Also Schwert gezückt und Helm auf. Es wird historisch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Battle Merchant Podcasts. Ich bin Carmen.
Und ich bin Hendrik. Und heute geht's um ein Thema, bei dem die meisten Menschen sofort ein bestimmtes Bild im Kopf haben.
Wasserversorgung im Mittelalter. Und ich wette, mindestens die Hälfte unserer Hörer denkt jetzt gerade an dreckige Straßen, Leute, die Nachttöpfe aus dem Fenster kippen und, naja, an alles andere als an sauberes Trinkwasser.
Das ist genau der Punkt. Dieses Bild vom dreckigen, stinkenden Mittelalter ist so tief verankert in unseren Köpfen. Aber woher kommt das eigentlich? Das ist größtenteils eine Erfindung des 19. und 20. Jahrhunderts. Romane, Filme, vereinfachte Geschichtsbücher, die haben da ein Zerrbild geschaffen.
Das erleben wir auch auf Mittelaltermärkten. Besucher sind oft völlig überrascht, wenn sie sehen, wie differenziert das damals tatsächlich war. Die erwarten quasi Dreck und Chaos und dann zeigst du denen authentische Rekonstruktionen von mittelalterlichen Wassersystemen und die staunen.
Und dann gibt's natürlich den absoluten Klassiker unter den Mittelaltermythen.
Menschen haben nur Bier getrunken, weil das Wasser so verseucht war.
Genau den meine ich. Und der hält sich hartnäckig. Aber die Realität war deutlich komplexer. Medizinische Texte aus dem 12. und 13. Jahrhundert, wie das Regimen Sanitatis Salernitanum aus der berühmten Schule von Salerno, empfehlen Wasser ausdrücklich als Durstlöscher. Man hört zwar manchmal, dass Herrscher wie Karl der Große Quellen für Reisende aufstellen ließen, aber dafür fehlen uns tatsächlich die historischen Belege. Was wir wissen, Quellwasser war geschätzt, nicht Bier.
Bier und Wein waren Ergänzungen. Wegen des Geschmacks, der Kalorien, der Haltbarkeit. Aber nicht, weil Wasser generell ungenießbar war. Das hing stark davon ab, wo du gelebt hast.
Die regionalen Unterschiede waren enorm. In Städten
war es oft wirklich problematisch. Flüsse als Abwasserkanäle, industrielle Nutzung durch Färbereien und Mühlen. Da hat man häufiger auf Bier oder Wein zurückgegriffen. Fürs Trinkwasser gab es aber auch Brunnenwasser.
Aber auf dem Land, bei Brunnen und Quellen, war sauberes Trinkwasser völlig normal. Klöster haben sogar gezielt Orte in der Nähe von Bächen ausgewählt. Die wussten sehr genau, was sie taten.
Und das ist ja das Faszinierende. Die mittelalterlichen Menschen waren nicht dumm. Die haben Lösungen entwickelt, die uns heute noch beeindrucken.
Es ist so ähnlich wie mit, wie sage ich das am besten, wie mit dem Irrglauben, dass Menschen früher dachten, die Erde sei eine Scheibe. Auch das stimmt so nicht. Aber das Klischee ist einfach attraktiver als die Wahrheit.
Wobei ich finde, die Wahrheit ist hier viel interessanter. Ich meine, Nürnberg hatte im 15. Jahrhundert Dutzende öffentliche Brunnen und mehrere Wasserleitungen. Das ist keine primitive Zivilisation. Das ist Infrastruktur.
Augsburg hat sogar zum UNESCO-Weltkulturerbe gebracht mit seinem historischen Wassersystem, die Augsburger Wasserkunst. Die haben damit nicht nur Haushalte versorgt, sondern ganze Industriezweige.
Wassertürme, Kanäle, ausgeklügelte Brunnensysteme und das alles ohne elektrische Pumpen.
Das Mittelalter wird unterschätzt, massiv unterschätzt. Und genau darum soll es heute gehen. Wir wollen zeigen, was da wirklich geleistet wurde. Von Klöstern, die zu echten Innovationszentren wurden, bis hin zu Burgbrunnen, die über 150 Meter in die Tiefe reichten.
Über 150 Meter?
176 Meter bei der Reichsburg Kyffhausen. Der tiefste mittelalterliche Burgbrunnen Deutschlands. Ohne moderne Maschinen. Das ist Ingenieurskunst.
Da kommen wir noch drauf. Aber erstmal weg mit dem Mythos vom dreckigen Mittelalter. Die hatten ihre Probleme, aber sie hatten auch kluge Köpfe, die erstaunlich innovative Lösungen gefunden haben.
Schauen wir uns mal an, wo das alles herkommt. Die Römer haben da ja echte Maßstäbe gesetzt mit ihren Aquädukten.
Was die meisten Leute nicht wissen, das Geniale an Aquädukten war, dass die komplett ohne Pumpen funktionierten. Reines Gefälle. Die Römer haben das Wasser einfach von höheren zu niedrigeren Punkten fließen lassen.
Und das mit einer Präzision, die heute noch beeindruckt. Wir reden von einem Gefälle von etwa 20 bis 50 Zentimetern pro Kilometer. Beim Pont du Gard waren es sogar nur 24 Zentimeter. Das musste exakt berechnet werden, sonst staut sich das Wasser oder fließt zu schnell.
Mit welchen Werkzeugen haben die das überhaupt vermessen?
Die hatten zwei Hauptinstrumente. Die Groma für gerade Linien und Winkel und den Horobat zum Nivellieren. Damit haben die Strecken von über 100 Kilometern vermessen. Der Aquädukt von Konstantinopel gehörte zu den längsten der Antike. Der von Karthago war mit etwa 130 Kilometern möglicherweise sogar länger.
Und dann die Materialien. Opus caementitium, der römische Beton mit Vulkanasche. Der war wasserfest und hat Jahrhunderte überdauert. Wenn man sich den Pont du Gard anschaut, diese Brücke in Südfrankreich, 49 Meter hoch, dreistöckig,
275 Meter lang. Der Wasserkanal oben war etwa 1,80 Meter hoch und 1,20 Meter breit. Das ist beeindruckende Ingenieurskunst.
Und dann bricht das Römische Reich zusammen. Was passiert mit diesem ganzen Wissen?
Das ist der spannende Punkt. Große Infrastrukturprojekte wurden seltener, das stimmt. Aber das Wissen verschwand nicht komplett. Es wurde transformiert, könnte man sagen.
In kleinere, dezentralere Lösungen.
Im Mittelalter entwickeln sich dann verschiedene Brunnentypen. Da gibt's zum einen die
Kastenbrunnen und Laufbrunnen.
Die funktionieren völlig unterschiedlich. Kastenbrunnen sind im Prinzip Schachtbrunnen. Man gräbt einen Schacht bis zum Grundwasser, kleidet ihn mit Holzbohlen oder Stein aus und fördert das Wasser dann mit Eimer und Seil.
Die waren besonders im Frühmittelalter verbreitet. Einfach zu bauen, aber das Wasser steht halt still. Nicht ideal für die Hygiene.
Laufbrunnen dagegen sind die elegantere Lösung. Die haben fließendes Wasser aus Leitungen, oft um einen zentralen Brunnenstock herum gebaut. Das Wasser reinigt sich quasi selbst durch das ständige Fließen.
Oh, deswegen wurden die im Spätmittelalter in den Städten so beliebt. Hygienischer.
Basel hatte 1440 bereits 40 öffentliche Laufbrunnen und Klöster wie Maulbronn haben das Prinzip perfektioniert mit, wie nennt man das nochmal, diese Waschbecken im Kreuzgang.
Lavatorien. Die waren für die rituelle Reinigung vor dem Essen.
Das Faszinierende ist diese Kontinuität. Die Römer hatten ihre Castella, diese Verteilerbecken am Ende der Aquädukte. Das gleiche Prinzip findet sich später in den mittelalterlichen Wassertürmen wieder.
Wissen geht nicht verloren. Es passt sich an. Die hatten nicht mehr die Ressourcen für 100 Kilometer lange Leitungen. Also konzentrierten sie sich auf lokale Lösungen. Tiefe Brunnen, kürzere Leitungen.
Und die Mechanik wurde durchaus ausgeklügelt. Bei diesen tiefen Burgbrunnen, manche über 100 Meter, brauchte man ja Systeme, um das Wasser hochzuholen. Treträder zum Beispiel, angetrieben von Menschen.
Das klingt nach harter Arbeit.
War es auch, aber es funktionierte. Diese Brunnen waren lebensnotwendig bei Belagerungen. Ohne unabhängige Wasserversorgung war eine Burg nicht zu halten.
Was die Klöster so besonders machte, war ihre Notwendigkeit zur Selbstversorgung. Die Benediktinerregel, Kapitel 66, schreibt das explizit vor. Alles Notwendige muss innerhalb der Klostermauern vorhanden sein. Wasser, Mühle, Backofen.
Und das zwang die Mönche zum systematischen Denken. Wenn du autark sein willst, brauchst du ein funktionierendes Wassersystem. Da reicht kein einzelner Brunnen.
Deswegen haben die Zisterzienser und Benediktiner ihre Klöster strategisch in der Nähe von Bächen und Flüssen gegründet. Das war keine Romantik. Das war pure Ingenieurslogik.
Maulbronn ist da ein Paradebeispiel. Die haben dort ein ganzes Netzwerk angelegt.
etwa 20 Seen und Teiche, verbunden durch Gräben und Kanäle. Das prägt die Landschaft bis heute.
Fischteiche für die Ernährung, Speicherbecken für Trockenzeiten, Mühlkanäle für die Energiegewinnung, Bewässerungskanäle für die Landwirtschaft. Alles miteinander verbunden.
Und das funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie die römischen Aquädukte. Reines Gefälle, keine Pumpen. Die Mönche haben das antike Wissen bewahrt und weiterentwickelt.
Das Lavatorium in Maulbronn ist da besonders faszinierend. Das steht direkt im Kreuzgang, gegenüber vom
Herrenrefektorium, der Speisesaal der Mönche.
Die Position war kein Zufall. Die Mönche konnten sich unmittelbar vor den Mahlzeiten die Hände waschen. Das war sowohl hygienisch als auch, naja, Teil der Regeln, würde ich sagen. Also der klösterlichen Ordnung.
Ein Lavatorium war im Grunde ein Waschbecken mit fließendem Wasser. In Maulbronn hat das Brunnenhaus eine kreisförmige Grundform, wurde im 14. Jahrhundert mit gotischen Maßwerkfenstern ausgestattet.
Und wofür genau wurde es genutzt?
Hauptsächlich Händewaschen vor dem Essen, aber auch für die regelmäßige Tonsur, wöchentlich oder vor hohen Festen, also das Schneiden der Mönchsfrisur. Das empfanden die Mönche übrigens als ziemlich lästig, gerade im Winter. Auch hier floss das Wasser ständig, wie bei den Laufbrunnen, die wir vorhin besprochen haben.
Das zeigt auch die spirituelle Dimension. Wasser hatte im klösterlichen Leben eine doppelte Bedeutung: praktische Reinigung und rituelle Reinheit.
Und die Mönche waren clever genug, beides zu verbinden.
Die haben nicht nur genommen, sie haben das System auch geschlossen. Die Mühle bekam sauberes Wasser vom tiefen See, der heißt bis heute so, und der gleiche Kanal nahm dann stromabwärts die Abwässer aus Küche und Latrinen auf, bis ins Flusssystem.
Kloster Weingarten hatte das sogenannte Stille-Bach-System. 10 Kanäle, rund 20 Weiher, in der Hochphase sogar bis zu 30, verteilt auf etwa 25 Quadratkilometer. Das ist eine Fläche, da können sich manche Städte heute noch was abschauen.
Die Klöster waren auch deshalb Vorreiter, weil sie Kontinuität hatten. Weltliche Herrscher kamen und gingen, aber die Mönche blieben Jahrhunderte am gleichen Ort. Die konnten langfristig planen.
Und sie hatten Zugang zu Wissen. Bibliotheken mit antiken Texten, Kontakte zu anderen Klöstern in ganz Europa. Technologietransfer, würde man heute sagen.
Jetzt kommt Werbung. Neugierig geworden? Dann schaut doch mal auf battlemerchant.com vorbei. Hier findet ihr allerlei Mittelalterliches vom Kostüm bis zur Rüstung und vieles mehr. Vorbeischauen lohnt sich.
Was die Römer angefangen haben, haben die Mönche perfektioniert.
Für kleinere, dezentrale Systeme, aber nicht weniger durchdacht. Maulbronn ist heute UNESCO-Weltkulturerbe, unter anderem wegen dieser Wasserwirtschaft.
Die vollständigste erhaltene Klosteranlage nördlich der Alpen. Und man kann das System noch immer nachvollziehen. Die Kanäle, die Teiche, die Verbindungen.
Was mich dabei am meisten beeindruckt, die haben das alles ohne Computer, ohne moderne Vermessungsgeräte hinbekommen. Mit Erfahrung, mit Beobachtung, mit Geduld. Mit dem Wachstum der Städte im Spätmittelalter wurde die Wasserversorgung zu einer echten Herausforderung. Mehr Menschen bedeuteten mehr Bedarf, aber auch mehr Verschmutzungsquellen.
Das Problem war ja nicht nur die Menge. In einer Stadt lebten Handwerker, Färber, Gerber, Schlachter, die alle produzierten Abwässer. Und wenn das ins Trinkwasser gelangt, hast du ein massives Problem.
Deswegen haben Städte wie Nürnberg, Wien und Straßburg strenge Regelungen erlassen. Straßenreinigung, Müllentsorgung, Kontrolle der Gewerbebetriebe. Das war keine Empfehlung, das waren bindende Vorschriften mit Strafen.
Die hatten also schon so etwas wie Umweltschutzgesetze.
Und in vielen Städten etablierte sich eine Trennung von Trink- und Brauchwasser. Separate Leitungen, separate Brunnen. Andernorts blieb das aber noch gemischt.
Das zeigt, dass die den Zusammenhang zwischen Sauberkeit und Gesundheit verstanden haben. Auch ohne Mikroskope und Wissen über Erreger.
Aber das technisch beeindruckendste waren die tiefen Brunnen. Auf Burgen, wo man kein fließendes Wasser
anzapfen konnte.
Festung Königstein in Sachsen, gut 150 Meter. Und der Rekordhalter Reichsburg Köffhausen in Thüringen mit 176 Metern. Der tiefste Burgbrunnen der Welt.
176 Meter. Das sind fast 60 Stockwerke in die Tiefe.
Ja, das ist sogar tiefer als der Kölner Dom hoch ist. Nur nach unten. Und das ohne elektrische Bohrer, ohne Bagger, ohne moderne Pumpen.
Die haben das mit der sogenannten Senktechnik gemacht. Man baut eine Holzverschalung, meistens aus Eiche, und senkt die schrittweise ab, während man von innen das Material ausschachtet.
Mit Schaufeln, Picken, Haspeln und Eimern. Reine Handarbeit. Bei über 100 Metern Tiefe musste man für Belüftung sorgen, weil die Arbeiter sonst nicht genug Sauerstoff bekamen.
Und das hat Jahre gedauert. Bei solchen Extremtiefen reden wir von Jahrzehnten Bauzeit. Das war ein Generationenprojekt.
Aber es war überlebenswichtig. Eine Burg ohne unabhängige Wasserversorgung war bei einer Belagerung verloren. Da konnte der Angreifer einfach warten.
Gibt es diese Brunnen eigentlich noch?
Viele davon, ja. Die Reichsburg Köffhausen zum Beispiel, da kann man den 176 Meter Brunnen heute noch besichtigen. Auch die Festung Königstein mit ihrem 152 Meter Brunnen ist zu besichtigen.
Und dann gibt's noch die Wasserleitung zur Burg Blankenheim.
800 Meter lang, gebaut um 1470. Die haben das Wasser von einer Quelle zur Burg geleitet. Komplett mit Deichelrohren. Das sind ausgehöhlte Baumstämme, die ineinander gesteckt wurden.
Diese Holzrohre waren meist ausgehöhlte Baumstämme. Eiche oder Ulme, weil die im Wasser nicht so schnell verfaulen. Die wurden ineinander gesteckt und mit Eisenringen verbunden.
Die Augsburger Wasserkunst, die wir schon erwähnt haben, nutzte ein ganzes Netz solcher Leitungen. Kanäle, Wassertürme, Brunnen, alles miteinander verbunden.
Und damit haben die nicht nur Haushalte versorgt.
Auch Gewerbe und Industrie. Mühlen, Brauereien, Schmieden. Das Wasser wurde mehrfach genutzt, bevor es die Stadt wieder verließ.
Freiburgs Bächle funktionieren nach einem ähnlichen Prinzip. Offene Kanäle, die seit dem 12. Jahrhundert durch die Straßen fließen. Die hatten von Anfang an mehrere Zwecke. Brauchwasser, Trinkwasser, Viehtränken und auch Brandbekämpfung.
Salzburgs Almkanal ist noch älter. Über 900 Jahre. Und er funktioniert immer noch. Das Kanalsystem ist über 12 Kilometer lang. 3,5 davon haben sie direkt durch den Mönchsberg getrieben.
Das war ein Kraftakt. Mit Werkzeugen, die wir heute als primitiv bezeichnen würden. Aber die Ergebnisse sprechen für sich. Diese Systeme haben Jahrhunderte überdauert.
Es ist kaum vorstellbar, wie sie das ohne moderne Rechenhilfen geplant haben. Kein Computer, kein CAD, sondern rein mit praktischer Geometrie und dem Erfahrungswissen, das über Generationen weitergegeben wurde.
Und der Wille, es richtig zu machen, weil Wasser Leben bedeutete. Die Augsburger Wasserkunst hat 2019 den UNESCO-Welterbestatus bekommen. Und das zu Recht. Das System stammt hauptsächlich aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Es zeigt aber, wie die mittelalterlichen Grundlagen weiterentwickelt wurden. Eines der beeindruckendsten historischen Wassermanagementsysteme Europas.
Drei historische Wassertürme, ein Kanalsystem, Prachtbrunnen aus der Renaissance. Und das Beste, man kann das heute noch besichtigen. Das Wasserwerk am Roten Tor ist ein Museum.
Die haben dort nicht nur Haushalte versorgt, sondern auch das Handwerk. Metzger, Gerber, Papiermühlen. Jeder brauchte Wasser. Und Augsburg hat das systematisch organisiert.
Und dabei die Wasserqualität kontrolliert. Die wussten, dass sauberes Wasser Gesundheit bedeutet. Die hatten Brunnenwärter, die das überwacht haben.
Das wirklich Bemerkenswerte an all dem ist für mich diese, wie soll ich sagen,
Nachhaltigkeit?
Ja, genau. Die haben Systeme gebaut, die Jahrhunderte gehalten haben. Nicht für den schnellen Profit, sondern für Generationen.
Und damit wäre das Vorurteil vom dreckigen, primitiven Mittelalter wohl endgültig widerlegt. Von 176 Meter tiefen Brunnen über kilometerlange Kanäle bis hin zu ausgeklügelten städtischen Wassersystemen.
Die mittelalterlichen Ingenieure haben Probleme gelöst, mit denen wir heute noch kämpfen. Wasserverteilung, Qualitätskontrolle, Ressourcenschonung. Die Grundprinzipien sind dieselben.
Nur die Werkzeuge haben sich geändert.
Und das ist vielleicht die wichtigste Lektion. Gute Ingenieurskunst überdauert die Zeit, weil sie auf Verständnis basiert, nicht auf Technologie.
In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Wenn euch das Thema gefallen hat, schaut gerne auf battlemerchant.com vorbei. Dort findet ihr nicht nur Produkte rund ums Mittelalter, sondern auch im Blog viele weitere spannende Artikel zu historischen Themen.
Und bis zum nächsten Mal. Bleibt neugierig.
Tschüss!
Damit reiten wir dem Ende dieser Folge entgegen. Haltet eure Schwerter scharf und die Krüge voll. Wir hören uns in der nächsten Episode.